Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Ja, ich bin aus dem Urlaub zurück. Meine Podcast-Folgen gehen weiter. Ich hoffe, ihr habt mich verfolgt in den Zwischentagen. Ich kann euch sagen, der Urlaub war grandios. In meinem Podcast Mobilität der Zukunft habe ich einen super spannenden Interviewgast. Ich begrüße heute einen Gast, ja, ich muss fast sagen aus meiner Hood, aber dazu später mehr. Torben Göbel-Hansen. Torben, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu begrüßen. Torben arbeitet fürs DRK, fürs Deutsche Rote Kreuz, seit 5 Jahren und ist im Grunde genommen Einrichtungsleiter fürs Harburghus und Projektleiter für die Obdachlosenhilfe in Harburg. Da kommt schließt sich der Kreis in meiner Hood, denn da bin ich groß geworden, wohne heute da noch und wir sind quasi Nachbarn. Und so hat sich das ergeben. Wir sind über den Wirtschaftsverein Harburg zusammengekommen. Und ich freue mich, dich hier heute zu begrüßen und freue mich auf deine Beschreibung und ein paar Worte zu dir, zu dem, was du machst und was uns vielleicht zusammenbringt. Ich bin gespannt auf deine Worte.
Ja, hallo. Julian, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ein paar Worte zu mir. Du hast schon viel gesagt. Ich bin seit 5 Jahren beim DRK Hamburg-Harburg. Angefangen habe ich in der Geflüchtetenhilfe. Und ja, seit 2,5 Jahren ungefähr gibt's die Obdachlosenhilfe und damit auch das Harburghus. Wir haben bei null angefangen. Also wir hatten kein Objekt, wir hatten für die Obdachlosenhilfe kein Personal. Und heute haben wir doch eine, ich sag mal, kleine, aber feine Unterkunft für Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Wir sind eine Tagesaufenthalts- und Übernachtungsstätte. Und das Harburghus ist die Einrichtung der kleinen Wege. Also wenn man so an Hamburg denkt, es gibt ein vielfältiges Angebot für obdachlose Menschen, meistens nördlich der Elbe, weniger südlich. Deswegen war auch irgendwann die Überlegung, dass wir uns vor Ort aufbauen und ein Angebot schaffen. Meistens gibt es Tagesaufenthalt oder Übernachtungsstätte. Und das heißt dann für obdachlose Menschen, wenn sie am Nachmittag die Tagesaufenthaltsstätten verlassen müssen, dass sie versuchen müssen, mobil die Übernachtungsstätte zu erreichen. Und gerade wenn man mobilitätseingeschränkt ist, also ich sag mal gesundheitliche Beeinträchtigung schwer zu Fuß ist oder Mobilität aus finanziellen Gründen schwer möglich ist. Also ich brauche immerhin eine Fahrkarte, um aus dem Süderelbe-Bereich in den Norden zu kommen. Wenn das schwer möglich ist und ich vielleicht sogar noch ein bisschen Gepäck dabei habe, meine letzte Habe dabei habe, dann ist es immer ganz hilfreich, so die Rückmeldung unserer Gäste, wenn die Gäste bei uns das Bett eigentlich eine Etage oben drüber finden. Und wir haben ein sehr reichhaltiges, ganzheitliches Angebot. Also neben Übernachtungen haben wir eine Sozialberatung vor Ort. Wir haben eine Verpflegung vor Ort, eine Kleiderausgabe, eine Wundversorgung, psychosoziale Beratung, Suchtberatung. Also alles das, was so an Aufgaben notwendig wird, wenn man sich um den Personenkreis obdachlose Menschen kümmert. Obdachlosenhilfe ist unser Hauptarbeitsfeld, aber wir haben gesehen, dass jetzt gesellschaftlich, gerade bei uns auch in Harburg, wir gerade auch von ärmeren Menschen nachgefragt werden, also Alterseinsamkeit, Altersarmut spielt eine große Rolle und Alleinsein. Und das sind Menschen, die auch zu uns kommen. Und all das leistet das Harburghus mit 33 Kolleginnen und Kollegen im Haupt- und im Ehrenamt. Und wir haben 15 Übernachtungsplätze. Wir haben 20 Plätze zeitgleich am Tag für obdachlose Menschen und über den Tag verteilt bis zu 50 Gäste, die uns besuchen. Also eine ganze Menge für unser Umfeld, aber natürlich kein Vergleich zu Großunterkünften. Also wenn man in Hamburg an Großunterkünfte wie das Peak Ass denkt, da haben wir über 300 Betten. Also es sind ganz andere Dimensionen, aber es macht unsere Arbeit nicht weniger intensiv, weil wir natürlich durch die Intensivbetreuung doch in die Schicksale, in die einzelnen Schicksale viel mehr integriert werden, im Bereich der Sozialarbeit zum Beispiel.
Man ist näher dran, ne?
Man ist an jedem Einzelnen.
Genau. Ja.
Also die Gäste melden auch zurück, dass sie diesen familiären Charakter unserer Einrichtung sehr schätzen. Doch die Besonderheit bei uns ist, wir sind eine Einrichtung für Männer und Frauen. Das ist auch nicht so üblich. Und wir sind eine der wenigen Einrichtungen für obdachlose Menschen mit Hund. Und das ist nochmal das Thema, wenn man obdachlosen Hund googelt, findet man auch in München ziemlich schnell das Habergruß. Und ein Grund, weswegen manche Obdachlose, ich sag mal, eine Frau hatten wir jetzt, die kam aus Wien, München, Freiburg, Remagen, Stuttgart, wo sie sich mit ihrem letzten Geld dann noch ein Ticket kaufen für die Bahn oder für den Bus und dann nach Hamburg kommen und fragen, ob wir noch einen Platz haben. Damals, als wir gerade eröffnet hatten, ging das noch. Wenn man das jetzt machen würde, wir sind die meiste Zeit, ich sag mal, ausgebucht. Also es lohnt sich schon vorher nachzufragen. Mm. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend, das, was wir vor Ort machen.
Ja, krass. Und als ich da war und euch besucht habe, es ist von jung bis alt. Jeder ist bei euch willkommen und das ist schon bemerkenswert. Also deine Arbeit ist sehr bemerkenswert, eure Arbeit ist sehr bemerkenswert. Und der Zusammenhang und die Wichtigkeit der Thematik spiegelt sich halt jetzt wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns diese Thematik aus unserem Blickfeld und Winkel gerne mal so ein bisschen verdrängen. Brauchen wir uns ja nichts vormachen. Und wenn man sich das dann wieder ins Bewusstsein rückt, und da ertappe ich mich selber auch drin, also ich muss mir da überhaupt nichts vormachen. Ich kenne eure Einrichtung sehr gut. In dem Teich unter der Brücke habe ich früher als kleines Kind geangelt. Da ist mir das nicht aufgefallen, dass das vielleicht eine brenzliche Ecke ist oder wo sich vielleicht Obdachlose tummeln, die genau euer Angebot brauchen und so vielleicht einen Sinn im Leben wiederfinden und die Wertschätzung, die sie vielleicht sonst nicht bekommen. Also ich finde das toll. Also Hochachtung vor dem, was ihr da macht. Und ich finde es toll, dass man sich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hast du ein Studium absolviert oder... Du hast sogar ein Studium absolviert.
Ja, ich habe Soziologie studiert.
Ja, okay. Und dass man dann halt diesen Weg einschlägt, finde ich wunderbar. Also toll. Also nur einen kurzen Abriss dazu. Meine Mutter hat einen Kindergarten mit fast 30 Kindern, auch in Harburg, also quasi um die Ecke. Und die musste damals von ihren Eltern was Vernünftiges machen. Also ich möchte überhaupt nicht Kindererziehung und Kindergärten schmälern. Ganz im Gegenteil, ich weiß, was da drin steckt, weil mich das halt auch seit 25 Jahren irgendwo beschäftigt als Kind meiner Mutter. Ihre Eltern haben mir damals gesagt, Kind, du lernst was Anständiges, du gehst nicht in einen Kindergarten. Und somit musste sie erstmal in die Bank, um was in Anführungsstrichen Anständiges zu lernen. Ich glaube, heute würde ich meinem Kind eher sagen, geh in den Kindergarten und mach dort deine Ausbildung, anstatt in die Bank zu gehen, weil die Bank heute halt einfach nicht mehr das Standing hat, gesellschaftlich gesehen, wie es damals der Fall war. Und von daher, ich finde deinen Weg toll. Du hast gesagt, du bist seit 14 Jahren im sozialen Bereich unterwegs. Da wirst du sicherlich vieles gesehen haben. Und sicherlich auch viele Dinge gesehen haben, womit andere auch vielleicht schwer klarkommen. Ich habe dir die Frage ziemlich früh schon gestellt. Kannst du denn einfach Feierabend machen oder nimmst du die Themen, die du so über den Tag erfährst, siehst und am eigenen Leibe spürst, mit nach Hause oder kannst du da ganz gut unterscheiden?
Ja, also ich kann Feierabend machen. Das lernt man aber auch über die Jahre. Also du sagst schon richtig, ich bin 14 Jahre dabei, jetzt 5 Jahre beim Deutschen Roten Kreuz in Hamburg-Harburg. Davor war ich beim Caritasverband in Frankfurt am Main. Und in den Anfängen war es sicherlich schwieriger. Da wühlen einen doch viele Themen auf und vieles ist auch erstmal Neuland. Man wächst mit der Zeit da rein. Heutzutage sind es dann doch eher ich sag mal, man erlebt immer wieder was Neues und es gibt dann immer auch wieder neue Situationen, wo man sagt, das habe ich so in dieser Form noch nicht erlebt. Also gerade vernachlässigte Kinder, also Jugendobdachlosigkeit, Gewalterfahrungen, das sind Themen, ja, die gehen einem nahe und da hilft es dann auch nicht, ich sag mal, wenn man abends seine Jacke auszieht und das nimmt man dann schon irgendwo auch erstmal ein bisschen mit auf seinem Weg. Aber wenn ich dann zu Hause ankomme, dann doch, da kann ich schon ganz gut abschalten. Was einen, ich sagte es gerade, bewegt, sind, wenn Kinder und Jugendliche obdachlos werden, weil sie zu Hause rausgeschmissen werden. Und ja, eigentlich immer in der Obhut der Eltern waren und den Eltern auch vertraut haben, dass sie ein sicheres Zuhause haben. Und gerade wenn die Elternhäuser brüchig werden, durch Scheidung, durch Tod eines Elternteils, das ist auch möglich. Und dann, ich sag mal, auch eine Trauer einsetzt, ja, kann es dazu führen, dass junge Menschen auch unsere Hilfe ersuchen, dass sie dann auch sagen, meine Mama kommt zu Hause nicht mehr klar ohne meinen Papa und ich möchte sie jetzt nicht auch noch belasten, aber kann mit der Situation auch nicht umgehen und dann ihr Zuhause verlassen. Oder aber wo Eltern, wenn das Kind 18 ist, sagen, so, und jetzt musst du auf eigenen Beinen stehen und ja, sie buchstäblich vor die Tür setzen. Also auch das haben wir erlebt. Obdachlosigkeit betrifft immer mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn ich gerade auch unsere älteren Kollegen höre, die schon sehr viele Jahre in der Sozialarbeit tätig waren oder sind, wenn die berichten, früher war Obdachlosigkeit eher so, das konnte man aus der Biografie herauslesen. Entsprechende Prägung aus dem Elternhaus, dass kein Schulabschluss, abgebrochene Ausbildung, früh Suchterfahrungen, also Alkohol war so der Einstieg, dann hinterher andere Suchtmittel. Also diese Biografie, das war so ein gewiesener Weg, dass man irgendwann die Gefahr für Obdachlosigkeit auf jeden Fall existent war. Heute ist es so, dass man zusätzlich noch mit Menschen in Kontakt kommt, die ja, aufgrund des Corona zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Wir haben einen Gast vor ein paar Tagen gehabt, der hat durch Corona ja, seine Arbeit verloren. Und der hat, ich sag mal, so viele Kredite noch zu bezahlen und so viele Verpflichtungen, die er nachkommen muss, was auch Unterhalt angeht, etc. Und der ja, erstmal unter Schock stand und seine eigenen Dinge gar nicht regeln konnte. Es gibt natürlich in dieser besonderen Situation, die wir jetzt alle erleben, natürlich auch Lösungen, aber man muss natürlich auch über diese Lösung informiert sein. Und das machen wir natürlich dann auch an dieser Stelle. Es gibt Menschen, die stehen mit beiden Beinen im Leben und auch ein Beispiel, was mir sehr nahe gegangen ist, fahren in den Urlaub mit der gesamten Familie, kommen beim Autounfall, kommt die Familie ums Leben, nur der Vater überlebt und der kommt dann zurück nach Hamburg und wie er berichtete, das Haus war für ihn unbrauchbar geworden. Also zu viele Erinnerungen ans gemeinsame Kinderzimmer oder an die Kinderzimmer, zu viele Erinnerungen an das Schlafzimmer, an die häusliche Umgebung und er konnte sich da nicht mehr aufhalten und dann hat er irgendwann halt seinen Briefkasten nicht mehr leeren können, vielleicht auch viel Trauer, Frust, Kummer mit Alkohol kompensiert und der ist dann ja in Obdachlosigkeit gerutscht. Und das sind solche Schicksale, die gibt es immer mal wieder, sicherlich, die erleben wir jetzt nicht jeden Tag, zum Glück, aber die prägen einen sehr und es zeigt, dass jeder Mensch obdachlos werden kann. Die Frage ist immer, wie stark ist der Schicksalsschlag. Mhm. Und wir sagen auch, die beste Versicherung gegen Obdachlosigkeit sind feste Bindungen, Familie, gute Freundschaften.
Also das macht mich natürlich auch nachdenklich und man reflektiert sich, glaube ich, dahingehend zu wenig. Und wenn ich jetzt so deinen Worten lausche, dann fliegen mir direkt so ein paar Gedanken durch den Kopf, wo man sagt, oh krass, ich beschäftige mich mit dem Thema Mindset und höher, schneller, weiter. Und du berichtest jetzt aus ganz krassen anderen Blickwinkeln unserer Gesellschaft. Und da ja, muss man zwischendurch einfach mal tief Luft holen. Für mich jetzt einfach die Frage an dich, gibt es auch den Weg da wieder raus? Hast du da auch positive Geschichten zu erzählen von Menschen, die mit so welchen, ja, unglaublich schrecklichen Einschnitten in ihrem Leben in so ein, kann ich Loch sagen, gefallen sind, den ihr in eurer Einrichtung im Grunde genommen die Leiter an die Wand gestellt habt und gesagt habt, hier, kletter wieder raus und guck, wie das Leben vielleicht auch wieder so laufen kann, wie du es gewohnt warst.
Ja, also diesen Weg gibt es auch da wieder raus. Also sonst wäre ich ja jeden Tag deprimiert auf der Arbeit, wenn mein Handeln keine entsprechende Wirkung entfalten würde. Also ja, also und wir erleben auch ganz, ganz viel Positives. Also wenn ich an den Gast der ersten Stunde denke, der obdachlos geworden ist, nachdem seine Frau gestorben ist, die er 4 Jahre lang gepflegt hat und dann auch darüber schwer hinweggekommen ist und seine Wohnung letztendlich verloren hat und dann zu uns kam, wo wir ja durch, ich sag mal, wenige Informationen ihn erstmal aufzufangen, das zählt natürlich dann zunächst einmal dazu, auffangen, ankommen lassen bei uns, wahrnehmen, was möchte jemand überhaupt? Also es liegt ja nicht bei mir zu entscheiden, in welche Richtung soll sich ein Weg entwickeln, das entscheiden unsere Gäste dann natürlich selber und informieren uns dann, was sie sich denn für ihr Leben wünschen. Wir alle sind ja erfüllt von Wünschen, die uns begleiten. Und auch unsere Gäste haben wir ein Leben vor der Obdachlosigkeit gehabt, waren Sportfan oder sind Sportfan, sind Musikliebhaber, gehen gerne ins Museum, unternehmen einfach gerne viel, sind gerne im Kontakt. Und wenn die Menschen bei uns sind und ankommen und, ich sagte eben, kleine Einrichtungen zwangsläufig in Kontakt kommen, man begegnet sich immer bei uns, dann findet man wieder Verbindungen, Beziehungen bauen sich auf. Und wenn dann jemand wieder Kräfte entwickelt und sagt, ja, jetzt habe ich doch wieder Hoffnung geschafft. Also wir haben auch ein großes Freizeitangebot, wo wir den Menschen eben das ermöglichen, dass wir mal zu St. Pauli ins Stadion gehen oder im Miniaturwunderland einen Ausflug gemacht haben. Wir waren letztes Jahr in Berlin gewesen, im Bundestag, hatten eigentlich dieses Jahr geplant, nach Brüssel zu fahren, ins Europaparlament. Es ging jetzt durch Corona leider nicht. Generell versuchen wir unseren Gästen einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Also raus aus der Rolle des Obdachlosen, hinein wieder in die Rolle, in die Rollen, die deren Identität ausmachen. Und da merken wir schon, dass wir sehr schnell die Verbindung zu unseren Gästen knüpfen können, über diese gemeinsamen Erlebnisse, über sicherlich auch Emotionen, die verbinden, und dass unsere Gäste dann sagen, ja, ich habe wieder Lebensmut. Das gibt mir Hoffnung, daran möchte ich anknüpfen. Und wenn wir dann unsere Kontakte sicherlich, die wir da auch haben, unser Netzwerk aktivieren, wenn wir sehen, jemand könnte wieder alleine in Wohnraum unterkommen. Das ist ja auch immer so eine Frage, kann jemand überhaupt alleine leben? Also nur mit Wohnraum geben ist es ja nicht getan. Also gerade dann, wenn jemand eine Suchtproblematik, eine Verschuldung mitbringt oder schwer allein sein kann, dann müssen ja erstmal andere Maßnahmen eingeleitet werden, weil sonst, sage ich mal, ist bei einer Verschuldung der Gerichtsvollzieher sehr schnell wieder vor der Tür und dann ist die Wohnung wieder verloren. Das ist dann auch nicht Sinn unserer Arbeit. Aber wenn wir sehen, dass wir da auf einem guten Weg sind, alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet haben, dann können wir doch auch gut Wohnraum vermitteln. Und der Gast der ersten Stunde, der mit einem Hund zu uns kam, der ist jetzt in einer Wohnung in Hamburgs Norden, auch im Grünen. Und sein Hund ist jetzt leider verstorben, aber er hatte noch ein paar Monate gehabt, wo er ja mit seinem Hund wieder spazieren gehen konnte, über Wiesen, durch einen kleinen Wald. Und er sagte, er war oft noch bei uns gewesen, weil er uns sehr, sehr dankbar war. Und sagte, er hatte sich nie vorstellen können, dass ihm das nochmal so widerfährt, dass er da ja eigentlich das, was er sich immer gewünscht hat, nochmal so auf die Ende, auf die letzten Tage nochmal so erleben darf.
Bewegend, absolut bewegend. Es ist in unserer, ja, wir beschreiben unser Leben immer so als warm und so normal, wenn wir morgens zum Bäcker gehen und unsere Brötchen kaufen und mittags essen gehen und abends vom laufenden Fernseher sitzen und, keine Ahnung, ein Bierchen trinken und unsere Chipstüte essen. Ich plakatiere das jetzt einfach mal so ein bisschen doof. Ja, und dann andere Menschen sind, also können sich das gar nicht vorstellen, in einer eigenen Wohnung alleine zu leben, weil sie in den letzten Jahren vielleicht ganz, ganz andere Sichten kennenlernen mussten. Und von daher ist das wahnsinnig bewegend. Also ich glaube, in dieser schnelllebigen Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, verschließt man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einfach vor so welchen Einblicken in unsere Gesellschaft, die es halt auch gibt, mit der wir leben. Also wir in Deutschland vielleicht noch viel, viel weniger als in anderen Regionen dieser Welt. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also ich bin total dankbar. Also nur die ersten Minuten waren schon sehr, sehr erhellend und nachdenklich oder machen mich nachdenklich. Und ja, ich bin erstmal ganz schön angetan. Und in unserem Vorgespräch eben habe ich angesprochen, dass wir hier im Haus heute Morgen mit unserem Team unser monatliches Stehmeeting hatten mit ein paar Brötchen. Und da haben wir darüber gesprochen, was wir so in den letzten Wochen und Monaten in Sachen Nachhaltigkeit auf die Strecke gebracht haben, wie viel wir uns bewusst gemacht haben. Und wir dahingehend sicherlich, ohne sich jetzt auf die Schulter zu klopfen, vieles schon richtig machen, weil man halt Dinge, und da fangen wir mit Ressourcen an, einfach schon bewusst einsetzen. Aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben bei jedem Einzelnen von uns, um einfach ja das Gute, was wir eigentlich jeden Tag haben, was wir uns erarbeitet haben, was sicherlich viele einfach als Fundament von ihren Eltern mit auf den Weg bekommen haben, in unserer Generation, ich glaube, wir sind ziemlich gleich alt, da müssen wir unglaublich dankbar für sein. Aber wenn man jetzt diesen Würfel einfach mal umdreht und sagt, für diese Dankbarkeit, die wir unseren Eltern und unserer Gesellschaft, also unserer Generation vor uns oder vielleicht auch zwei, drei Generationen vor uns, diese Dankbarkeit schenken müssen, wie können wir diese Dankbarkeit vielleicht auch unserer Generation und den Leuten, mit denen wir heute eigentlich zusammenleben, zurückgeben können, um halt unsere Corporate Social Responsibility in irgendeiner Form auch wirklich wahrzunehmen und nicht nur davon zu sprechen. Wir sind dahingehend nicht mit einem Thema oder mit so einem Ansatz zusammengekommen. Wir sind, wie ich eben schon in der Einleitung sagte, über den Harburger Wirtschaftsverein zusammengekommen, weil ich einfach in dieser, ich mag diese Phase nicht betiteln, aber jeder weiß, wovon ich spreche, aufgerufen habe im Wirtschaftsverein, gemeinsam einfach was anzupacken und was zu machen. Und so kam der Kontakt zustande. Und da wir quasi Nachbarn waren oder sind, war halt sehr schnell das Eis gebrochen, was ich sehr schön fand. Und dann hat es so ein bisschen gedauert, bis wir uns tatsächlich zusammen an einen Tisch gesetzt haben. Aber dem hat, glaube ich, nichts abgetan. Und unsere Telefonate und dann unser tatsächlich erstes Treffen hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das, was daraus jetzt entstanden ist, ist sehr schön. Und wir von unserer Seite, ich persönlich von meiner Seite, bin froh, wenn ich unserer Gesellschaft was zurückgeben kann. Im Grunde genommen ist das auch ein Stück weit mein groß gemaltes Ziel. Ich rede von Zeit. Ich möchte Zeit haben. Ich möchte Zeit haben, um gute Dinge zu tun. Wenn man jetzt unsere Großeltern fragt, vielleicht sogar unsere Eltern fragt, die sagen, reiche Menschen sind böse Menschen. Ich möchte reich an Zeit haben. Ich möchte Raum haben für Dinge, für die man sich Zeit erkämpfen muss. Erkämpfen in Anführungsstrichen, wofür man vielleicht hart arbeiten muss. Und auf diesen Weg habe ich mich begeben und freue mich im Grunde genommen, einfach jetzt zu sagen, hey, ich bin in der Lage, einfach ein cooles Projekt umzusetzen mit dem DRK, mit dem Deutschen Roten Kreuz, wo man dann sagt, da tue ich was Gutes für die Gesellschaft, in der wir und mit der wir zusammenleben. Und ich glaube, da möchte ich an dieser Stelle einfach mal zum Nachdenken anregen. Es gibt bestimmt viele Unternehmer und erfolgreiche Menschen, die jetzt auch diesen Podcast hören, die dazu auch in der Lage wären, wenn man sich den Raum und die Zeit gibt, die sowas halt braucht. Und da ist Geld total irrelevant. Also von daher, vielleicht aus deinen Worten und Gedanken einfach mal, was starten wir? Was für Überlegungen haben wir zusammengeworfen in einem super coolen Quartett, in dem wir zusammengesessen haben und kreativ diskutiert haben und ja, ein sehr cooles Projekt im Grunde genommen aufgesetzt haben und auf den Weg gebracht haben. Aber vielleicht erzählst du einfach.
Gerne. Also vielleicht aber nochmal vorweg. Also wir sind immer sehr dankbar, wenn Menschen aus der Wirtschaft auf uns zukommen mit Ideen, mit Überlegungen, was könnte man gemeinsam umsetzen. Also zum Habakus nochmal speziell, wir sind ja eine rein spendenfinanzierte Einrichtung. Es ist auch sehr selten, weil für die Obdachlosenhilfe gibt es keine Leistungsentgelte. Also es ist jetzt nicht irgendwie wie der Bereich Pflege oder Kita, wo Leistungen eingekauft werden. Und wir sind vom Roten Kreuz, wir bekommen nicht einen Cent öffentliche Mittel und müssen jeden Cent, den wir ausgeben, selber einwerben. Und von daher ist natürlich auch, ich sag mal, Nachhaltigkeit für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Zum einen, was die Wirksamkeit unserer Maßnahmen angeht, aber auch unser Ressourceneinsatz. Wir sind immer dankbar, wenn Menschen aus der Wirtschaft auf uns zukommen mit Ideen, die wir ja in Projekte für unsere Gäste fließen lassen könnten. Ich nannte eben den sogenannten Perspektivwechsel. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt und jetzt komme ich dann auch zu dem Vorhaben und haben überlegt, was können wir gemeinsam machen? Und jetzt steht hier im Raum, dass wir beim sogenannten World Cleanup Day am 19. September, so Corona das denn dann zulässt, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen.
Jetzt hast du es doch gesagt. Dieses böse C-Wort.
Genau. Aber ich finde es immer wieder wichtig, dass man es sagt, weil man merkt ja immer wieder, dass es auch nicht eingehalten wird oder die Menschen dann nachlässig werden. Und ich finde es ganz, ganz wichtig zum Schutz von uns allen, dass man da natürlich auch Obacht gibt auf seine Mitmenschen und sich die Hände wäscht, Mund-Nasen-Schutz trägt. Also deswegen, ich erwähne es immer wieder. Und wir wollen natürlich gerne den World Cleanup Day gemeinsam mit euch, mit der Stiftung Pfoten und Meer und mit uns vom Habakus umsetzen. Die Örtlichkeit suchen wir ja noch. Es soll an Nord- oder Ostsee gehen, ungefähr 1,5-2 Fahrstunden von Hamburg entfernt. Und ja, wir würden gerne gemeinsam mit euch, unsere Gäste natürlich auch dabei, auch obdachlose Gäste mit Hunden, Teile aus eurem Kollegium, jung und älter, ja, gemeinsam Müll sammeln gehen und dazu beitragen, dass wir in unserem kleinen Kosmos, da wo wir tätig sein können, vielleicht ja, im Positiven wirken können, also im ökologisch positiven Sinne in dem Fall dann wirken können, gleichzeitig aber auch ein schönes gemeinsames Erlebnis dann, dann da erfahren und einfach auch ein Highlight für unsere Gäste damit ermöglichen. Also man muss sich vorstellen, da habe ich wieder ein Beispiel, als wir letztes Jahr in Berlin waren, wir haben eine junge Frau dabei gehabt, die hat Hamburg noch nie verlassen. Also überhaupt mal mit dem ICE zu fahren, also wir fahren ja irgendwie tagtäglich mit der Bahn und das ist...
Natürlich auch
das
mit dem Bus.
Mit dem Bus, natürlich, genau. Natürlich, also genau, auch mit dem Bus. Und das ist für uns Alltagsmobilität. Und das ist aber für die Gäste, die zu uns kommen, nicht immer selbstverständlich. Und da ist so eine Fahrt nach Berlin, ist dann wirklich ein Erlebnis, was das erste Mal im Leben stattfindet. Und da erzählt die junge Frau heute noch von. Und das sehe ich jetzt auch für einige andere unserer Gäste, wenn wir da gemeinsam in den Bus steigen und aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen. Der Austausch, der da entstehen kann, dass Obdachlose das Gefühl haben, sie sind Teil von etwas, was sich jetzt gemeinsam um die gute Sache kümmert, dass sie nicht ausgegrenzt werden, dass sie wertgeschätzt werden, dass sie ja, als das gesehen werden, was sie sind, unsere Mitmenschen, die mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Möglichkeiten gemeinsam ihren Teil dazu beitragen, dass wir an dem Tag ja, einfach einen tollen Tag miteinander verleben können. Ich glaube, das ist was ganz Großes, was wir da machen können. Und von daher bin ich immer wieder dankbar, wenn wir diese Kontakte knüpfen können, wenn wir sie intensivieren können und wenn wir auch in Zukunft vielleicht noch ganz andere Projekte gemeinsam umsetzen können. Weil ich tue mich auch immer ein bisschen schwer, dieser Begriff Obdachlos, man hat diesen Begriff Obdachlos so Menschen kreiert, mit gewissen Zuschreibungen, viele verbinden mit Obdachlosigkeit, ungepflegt,
das habe ich so bei meinem Besuch bei euch nicht wahrgenommen, also ganz und gar nicht, weil die Jungs und Mädels, die da ein- und ausgelaufen sind, ja, es hat geregnet am Tag und so weiter, aber die waren alles andere als ungepflegt. Also die hättest du auf der Straße zwischen uns nicht erkannt. Die sind ein Teil der Gesellschaft. Genau. Und das nicht, weil ich es jetzt sagen muss, sondern weil sie mir so aufgefallen sind.
Genau, aber wenn man Obdachlosigkeit im Alltag sieht, dann ist es meistens Straßenobdachlosigkeit. Die Menschen, die jetzt nicht in Betreuung sind oder gerade nicht stationär oder ich sag mal in einer Einrichtung sich aufhalten, die vielleicht schon länger nicht mehr geduscht haben, die dann Alkohol konsumieren. Also ich merke es gerade, wenn Kinder zu uns kommen. Wir haben auch viele, viele Angebote, wo wir in Schulen gehen oder wo Kindergärten zu uns kommen, um sich über Obdachlosigkeit zu informieren, wo die Kinder dann sagen, ich erlebe Obdachlose als laut, als angetrunken. Und wo dann, wenn die Kinder dann nach einer gewissen Zeit, wenn sie uns verlassen, aber auch im Gespräch mit Obdachlosen waren, also unsere Gäste sind da auch sehr offen und berichten auch aus ihrem Leben, wo dann, ja, ich finde es immer schön, wenn dann gerade, also ein Kind aus dem Kindergarten sagte mal, Obdachlose sind ja gar nicht böse. Also man hat sich auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt. Und ja, wenn man dann darüber spricht, dass jemand früher, also dieses junge Mädchen aus dem Kindergarten, das war so ein Pferdefan. Und wenn der Obdachlose früher aber, also unser obdachloser Gast früher selber auf dem Hof groß geworden ist, der kann natürlich darüber erzählen. Und das ist eine ganz andere Begegnung auf einmal. Die würde auf der Straße so niemals stattfinden. Und da wünsche ich mir einfach auch, offener im Blick zu sein, weniger vorurteilsbehaftet. Und Gerade Kinder sind das. Die bringen diese Offenheit auch mit. Die trauen sich auch, Fragen zu stellen. Auch gerade, wenn sie bei uns sind, da würde mancher Erwachsene vielleicht sagen, da halte ich mich mal zurück. Und ja, also ganz, ganz tolle Erlebnisse. Und ich glaube, das, was wir da jetzt gemeinsam auf die Bahn bringen wollen, ich glaube, das sind Erfahrungen, die werden wir auch alle gemeinsam nochmal mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also die bereichern uns ungemein. Ja. Also genau diesen Aspekt möchte ich aufgreifen. Diese bedingungslose Ehrlichkeit von Kindern finde ich immer wieder überraschend und toll. Mhm. Und in dem Zusammenhang, ich würde dich gerne mal mit meiner Mutter beziehungsweise mit ihrer Kollegin vernetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie mit ihren Kindern auf jeden Fall mal vorbeikommt und euch einen Besuch abstattet. Das wäre bestimmt ganz cool.
Sehr gerne.
Ja, so. Alleine die Erkenntnisse und Impulse, die daraus gezogen werden würden, finde ich spannend, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also im Grunde genommen können die einen Spaziergang zu euch machen, das ist gar nicht so weit. Ja, finde ich total klasse. Um vielleicht das Vorhaben, was wir am 19.09. haben, nochmal kurz abzurunden, ein paar Worte von mir. Ja, wir fahren mit dem Bus hin und wieder zurück, aber vor Ort kriegen wir sogar Verpflegung gesponsert. Wir werden einen Foodtruck da haben. Ja. Wir überlegen noch, wie wir musikalische Untermalung damit einbinden können, um den Obdachlosen tatsächlich diesen, ja, soll ich Weltenwechsel sagen, also um denen einfach auch was zu bieten an diesem Tag, um halt diesen Respekt und diese Wertschätzung auch zu geben, ein Teil von was Wichtigem zu sein, weil ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber an diesem World Cleanup Day, da nehmen richtig viele Menschen teil und wenn wir unseren Beitrag dazu leisten können und diese Wichtigkeit in diesem Projekt den Obdachlosen mit an die Hand geben können, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Attribut und diese Wertschätzung ist da ja wahnsinnig wichtig. Ich freue mich darauf, ich freue mich auch über die Erkenntnisse und Impulse und Insights, die man so über diesen Tag gewinnen wird, aber auch auf dem Weg dorthin, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin und an dieser Stelle gerne ein Appell, wenn jemand einen besonders dreckigen Strand kennt, gerne über die Shownotes an Torben und mich herantreten. Wir sprechen da gerne dann mit dem örtlichen Bürgermeister oder Strandvorsteher oder wem auch immer, um da entsprechend aktiv zu werden. Wir wollen nicht einen sauberen Strand noch sauberer machen, das ist totaler Quatsch. Wir wollen nicht den Müll suchen wie ein Schatzsucher, sondern wir wollen wirklich säckeweise Müll am Ende vom Strand holen und da ja, wirklich was Gutes getan haben am Ende. Und von daher ist das, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, was wir da vorhaben. Und ich freue mich darauf. Wie ich eben schon sagte, wir haben wahnsinnig viel Zeit noch bis dahin. Weil du es auch so betont hast und auch die junge Teilnehmerin, mit der ihr nach Berlin gefahren seid letztes Jahr. Sag mir noch mal ganz kurz, Hamburger und Nicht-Hamburger, so die Aufteilung bei euch von den 50 Gästen, die ihr so über den Tag habt?
Also der überwiegende Teil kommt natürlich aus Hamburg. Oder hat einen Hamburger Bezug und in der Regel auch einen Harburger Bezug. Mhm. Wir haben vereinzelt Gäste, wir haben momentan 15 Übernachter bei uns und da kommen 4, die jetzt von weiter angereist sind, die aber in irgendeiner Weise hier schon mal eine Verbindung hatten, also in Hamburg gewohnt haben, dann vielleicht noch, ich sag mal, lose Freundschaften oder lose Bekanntschaften eher pflegen hierhin. Ja, oder wirklich vereinzelt dann sagen, wenn sie keinen Bezug haben, dann in der Regel wegen dem Thema Hund. Zu uns speziell gekommen sind.
Also warum ich frage, mir kam so bei diesem Perspektivwechsel und mal in eine andere Welt eintauchen, kam mir so abrupt die Idee, euch einfach an einem Vormittag oder auch Nachmittag, je nachdem wie es passt, einfach bei euch am Habekus abzuholen und eine Stadtrundfahrt zu machen. Und mit einem coolen Gästeführer durch die Stadt zu schicken, um ja, vielleicht gar nicht mal ausschließlich so in diese touristischen Hochburgen, die Hamburg ja definitiv zu bieten hat, einzutauchen, sondern vielleicht einfach mal so die eine oder andere Ecke zu zeigen, die Hamburg ja ausmacht, aber die wir oder ich als gebürtiger Hamburger, du bist zugezogener Hamburger?
Genau, ich komme aus der Kölner Region, genau, oberbergisches Land, genau so, aber ich lebe schon ein paar Jahre in Hamburg, ja.
Aber selbst ich, der selbst schon mal so ein Mikro in der Hand hatte im Bus und moderiert hat, die mich länger kennen, die schmunzeln jetzt ein bisschen, weil ich es nicht häufig gemacht habe, aber du lernst diese Stadt nochmal aus ganz anderen Perspektiven kennen. Und ich habe jetzt gerade mit Freunden mich verabredet für Samstag und wir werden einfach mal so ein bisschen mit Öffentlichen als Touri unterwegs sein. Wenn man nicht in Urlaub kann, gut, ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub, aber warum nicht Flipflops an, Badehose an, T-Shirt drüber und eine Sonnenbrille auf und dann einfach mal zum See und danach ein bisschen was essen und ein bisschen was trinken und einfach mal einen Tag genießen. Das wird, glaube ich, witzig. Und deswegen würde ich euch gerne einfach in so einer illustreren Runde zusammen gerne am Habakus abholen mit dem Bus, mit einem modernen Reisebus und ja, eine kleine Stadtumfahrt machen.
Ja, vielen Dank für das tolle Angebot. Also da sage ich doch direkt für unsere Gäste zu. Und da ist auch wirklich egal, ob jemand von weit außerhalb kommt oder ob jemand schon länger bei uns in Harburg ist. Denn gerade bei obdachlosen Menschen, so erfahren wir das immer wieder, die haben eine sehr starke Sozialraumorientierung. Also das heißt, die sind bei uns in Harburg und die bleiben auch mangels Mobilität die meiste Zeit bei uns in Harburg. Und alles nördlich der Elbe ist da teilweise doch auch fremd. Und von daher so eine Erklärung, was ist denn mein Umfeld eigentlich hier? Wo bin ich denn zu Hause? Also was ist auch Hamburg? Das ist wirklich dann auch nochmal, ja, wie du schon sagst, auch der Perspektivwechsel, den ihr dadurch ermöglichen könnt. Und also, wie gesagt, danke für dieses tolle Angebot, nehme ich sehr, sehr gerne an.
Ja, cool, cool. Ja. Also, ich als Harburger, ich sage ja immer, Harburg ist Harburg und Hamburg ist Hamburg. Ja. Und wir Harburger sagen auch immer, wir fahren nach Hamburg in die Innenstadt. Und dieses Wortspiel Harburg und Hamburg ist halt schon ganz witzig, das sind ein paar Anekdoten, aber da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Also ich glaube, da kann man schon viele, vielleicht neue Eindrücke einfach gewinnen und diesen Perspektivwechsel gewinnen. Und wir sitzen jetzt hier in der Spaldingstraße, im Spaldingtor, im Grunde genommen ja in der Innenstadt, also wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Und ja, sind in der absoluten Innenstadt. Aber wenn man damit, ja, ich glaube, Menschen Gefallen tun kann und denen einfach ja, ihren sozialen Umkreis ein bisschen erweitern kann und ein paar andere Aspekte zeigen kann, ja, ich werde da mit den Hamburg Guides mal sprechen, dass wir da einen coolen Guide für bekommen, der da auch ein bisschen Witz und Entertainment reinbringt. Und ich glaube, da kann man cool was auf die Beine stellen. Also 50 Leute, überhaupt kein Problem, 60 Leute. Und dann ja, würde ich das cool finden, auf jeden Fall. Jetzt fragt ihr euch als Zuhörer natürlich, wir haben jetzt fast 43 Minuten gesprochen über ja, ganz viel wichtige Dinge und so die sozialen Aspekte in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Was hat das eigentlich mit Mobilität zu tun? Da stimme ich euch voll und ganz zu und ich überziehe heute auch einfach sehr, sehr bewusst und mit einem guten Gefühl, weil mir die letzten Minuten unglaublich wichtig waren. Wichtig waren, um auch neue Impulse aufzunehmen, um bewusst über einige Themen nachzudenken, über die man sich vielleicht sonst weniger Gedanken macht. Aber ich glaube, das haben wir bis dato ganz gut hinbekommen. Ich hoffe natürlich, dass ich dem einen oder anderen Zuhörer dadurch auch so ein bisschen den Horizont erweitern kann und vielleicht auch zum Nachdenken anregen kann. Ich bin gespannt auf Kommentare und eure Meinung zu diesem Thema und ja, freue mich, euch da so ein bisschen eintauchen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz, das Deutsche Rote Kreuz und das Thema Mobilität ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Und um halt jetzt nochmal einzutauchen in das Thema Mobilität, wie würdest du Mobilität in eurem Alltag beim DRK beschreiben? Habt ihr da einfach mal so einen kleinen Deep Dive, wie es bei euch aussieht?
Ja, Mobilität ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Also die meisten denken wahrscheinlich jetzt an Verkehrsmobilität. Und wenn man dann ans Rote Kreuz denkt, dann hat man sicherlich sofort unsere Rettungswagen im Blick und Krankentransport und ambulante Pflege. Auch wenn man an die anderen Träger denkt, Essen auf Rädern. Und also es gibt ja da ganz, ganz vielfältige Angebote, die man im öffentlichen Raum wahrnimmt. Mobilität für uns im Harburg-Hus hat nochmal so diesen Aspekt, dass wir die Menschen bei uns aktivieren wollen. Also Mobilität, Beweglichkeit und dass wir die Menschen ja reintegrieren wollen, also Inklusion, weil Mobilität ist Teilhabe. Und die Menschen, die zu uns kommen, die haben nur noch in sehr geringen Maßen Teilhabe, bis dahin, dass sie gegen Null tendiert. Und da ist unter anderem dieser sogenannte Perspektivwechsel, aber auch natürlich unsere professionelle Sozialberatung, dass wir auf Berufsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten hinweisen, dass wir auf Bildungsmöglichkeiten hinweisen, gerade Spracherwerb für viele obdachlose Menschen, die aus Osteuropa kommen, ein besonderes Thema, hinweisen und darüber informieren. Also es gibt sehr, sehr viele tolle Angebote. Also Hamburg hat ein unheimlich starkes Netzwerk an sozialen Hilfeleistungen für Menschen. Und das muss man auch mal erwähnen, denn bei aller Kritik, die man immer wieder hört, man müsste doch mehr machen. Also es wird eine ganze Menge gemacht. Man muss aber die Informationen fließen lassen über das, was gemacht wird. Und ja, also das alles ist für uns auch Mobilität. Es ist nicht nur die Personenbeförderung. Es ist einfach, man spricht ja auch über soziale Mobilität, über räumliche Mobilität.
Geistige Mobilität.
Geistige Mobilität, ja. Natürlich auch. Und das ist das, was uns im Harburg-Hus tangiert. Klar, mich privat, also ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn wir zu Hause sind, klar, man hat mal schnell was bei Amazon eingekauft und man ist froh, dass Mobilität im Güterverkehr wunderbar funktioniert und dass wir so gut unseren Arbeitsweg meistern können. Aber ja, Mobilität ist ja noch viel mehr und wir sprachen gerade drüber. Und das ist eher das, was uns im Harburg-Hus tangiert.
Mhm. Ja, klar, also genau darauf wollte ich hinaus, wie quasi die Sicht auf das Thema Mobilität halt anders aussieht, also im wahrsten Sinne des Wortes anders, weil wenn du auf der Straße 100 Leute befragst und fragst nach Mobilität, dann werden wahrscheinlich 80 davon sagen Auto, 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 aber das ist noch viel mehr. Und wir könnten da jetzt eine riesen Debatte, wo wir uns wahrscheinlich einig wären, aber eine riesen Debatte starten. In unserem Auto Deutschland, in dem wir uns befinden, ist das Auto zu einer Routine geworden, zu einem Teil der Gesellschaft. Wenn man jetzt überlegt, du hast mir freudestrahlend erzählt, dass du mit den Öffentlichen heute gekommen bist, anstatt dein PKW anzuschmeißen, finde ich cool. Also geil, dass du das so gemacht hast. Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad gefahren aus Harburg. Eine spannende Strecke, die allerdings für Fahrradfahrer wahrscheinlich zu 40-50%, ja, Hälfte-Hälfte, überhaupt nicht ausgelegt ist. Also, dass mein Fahrrad noch heil ist und ich keinen Platten habe, weil ich durch Schlaglöcher gefahren bin oder sonst irgendwas. Ja, good luck. So. Aber im Großen und Ganzen, wenn man Dinge bewusst tut, halt auch bewusst das Auto nutzt, weil du gesagt hättest, du hast noch einen Termin in Norderstedt und deswegen ist es deutlich günstiger, einfach mit dem Auto zu fahren, hey, dann hätte dir auch niemand einen Vorwurf gemacht. Aber, und ich mache auch nicht grundsätzlich im Autonutzer einen Vorwurf, aber wenn man es unbewusst tut, Kurzstrecken, ich könnte auch zu Fuß gehen, Amerikaner fahren mit dem Auto zum Briefkasten. So, also die machen das nicht bewusst, die machen das unbewusst, die machen das aus der Routine heraus. Und möchte ich einfach an der Stelle einfach mal appellieren und sagen, denk doch mal ein bisschen weiter. Denk doch mal einfach an die geistige Mobilität, die vielleicht stattfindet, wenn du die Füße nutzt und nicht das Auto. Aber lass uns das an der Stelle abhaken. Nur einen weiteren der zahlreichen Impulse, die wir heute ins Mikro sprechen und den Zuhörern als hartes Brot an die Hand geben. wenn wir jetzt einfach mal so gucken, was glaubst du, müsste, wenn du jetzt einfach losgelöst von Geldern und Entscheidungswegen und all sowas, wenn du die Möglichkeit hättest, in der Politik irgendwas zu verändern, in Sachen deinem heutigen Tätigkeitsfeld, was würdest du machen? Was würdest du für Veränderungen vornehmen? Oder was würdest du auf den Weg bringen?
Ja, also erstmal wird eine ganze Menge gemacht. Also ich dachte eben, Hamburg hat ein ganz tolles Hilfesystem. Und was ich ergänzen würde, ich würde schauen, wenn ich jetzt auf mein Arbeitsfeld, und das ist mir ja nun mal täglich präsent, blicke, ich würde schauen, dass es doch mehr Teilhabemöglichkeit gibt. Wenn ich jetzt an Mobilität denke, wenn man über einen kostenlosen ÖPNV nachdenkt, also rein steuerfinanzierten ÖPNV nachdenkt, oder einen kostengünstigeren ÖPNV. Also ich habe mir sagen lassen, dass Hamburg hier, was die Fahrkartenpreise angeht vom HVV, doch schon eher zu den teureren Städten zählt. Und wenn ich jetzt obdachlose Menschen sehe, und wir sprachen eben darüber, dass sie, wenn sie Tagesaufenthaltsstätten verlassen, dann die Übernachtungsstätten fahren, 3,30 Euro zahlen müssen für eine Einzelfahrt, und das sind schon kurze Strecken, wo dann dieser Preis schon fällig wird. Also da würde ich ansetzen. Ich würde was Kulturangebote, Museumsbesuche angeht, geht. Also so wie es das Miniaturwunderland zum Beispiel vormacht, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, aber einen Monat im Jahr, wo man kostenfrei, wenn man sich den Eintritt nicht leisten kann, trotzdem das Angebot wahrnehmen kann für bedürftige Menschen. Also sowas würde ich mir einfach mehr wünschen, weil Teilhabe in vielerlei Hinsicht immer noch eine finanzielle Komponente hat, des Sich-Leisten-Könnens. Und die Gäste, die zu uns kommen, können sich das in der Regel nicht leisten und geraten dann auch in so eine Abwärtsspirale, sich nicht mehr zugehörig fühlen, sich dann auch irgendwann eine einsetzende Scham, dann sich auch zurückziehen, weil sie nicht mehr standhalten können. Und ich sagte ja, es kommen auch immer mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft zu uns, was sicherlich auch darin begründet liegt, so die Erzählungen uns gegenüber, dass sie die Gesellschaft als schnelllebiger, als sich stark beschleunigend wahrnehmen. Und diese stetige, notwendige Selbstveränderung, ne, sich immer wieder selbst prüfen, dass sie dem halt nicht mehr standhalten können. Und dass man Räume der Entschleunigung schafft. Das ist aber gar nicht mal sind gar nicht mal Aspekte, die ich jetzt nur bei der Politik sehe. Das sind Aspekte, wo wir alle wirken können in unserem Kosmos. Genau.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Natürlich würde ich mir wünschen, dass meine Stadt Hamburg, unsere Stadt Hamburg, dass die irgendwo ein Vorreiter wäre. Und ob das jetzt nun kostenloser ÖPNV wäre oder der Ausbau der Fahrradstrecken oder mehr Grünflächen, eine autofreie Innenstadt, was auch immer, muss man sicherlich, könnte man diese Kette an Begrifflichkeiten und Themen noch erweitern. Würde ich mir freuen, würde ich mich freuen und würde da sicherlich auch meinen Beitrag zu leisten, wenn ich es könnte. Und finde ich spannend, den Ansatz. Und vielleicht muss man das auch einfach mal diskutieren. inwieweit man da ja, bei der Politik und Entscheidungsträgern weiterkommt. Muss man einfach mal sehen. Ich habe da jetzt noch keine Idee und keine finale Einschätzung, aber ja, ja finde ich spannend. Muss man sich noch mal ein paar Gedanken zu machen. Ich würde jetzt gar nicht weiter auf das Thema Mobilität der Zukunft eingehen. Ich bin gespannt, ob die Zuhörer, was die uns für ein Feedback geben, dass wir einfach mal so ein Deep Dive in eine andere Richtung gemacht haben und sie es eigentlich eher gewohnt sind, über Mobilitätsthemen von mir zu hören. Aber ich fand das wichtig. Ich fand das sehr, sehr inhaltlich stark und finde gut, dass wir über viele, viele interessante und wichtige Impulse gesprochen haben. Ich hoffe, dass ich da dem einen oder anderen so ein bisschen auch einen hellen Moment an die Hand geben konnte, auch durch deinen Input vor allem. Und ja, ich freue mich, dass wir da viele, viele wichtige Themen angesprochen haben. Und bei mir ist es Usus, dass meine Interviewgäste das letzte Wort haben. Und ich freue mich so auf deine letzten Worte, Zusammenfassung und vielleicht auch Ausblicke. Und freue mich, dass du hier warst und dass wir so viel coole Impulse besprochen haben.
Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte für diesen doch sehr interessanten Austausch miteinander. Und was wünsche ich uns, muss man gerade in der jetzigen Zeit sagen, dass wir gut durch diese Herausforderung kommen. Also wir merken das ja bei uns auch, was ja inwiefern Corona die Menschen beschäftigt, Ängste und Sorgen, die natürlich auch gerade in einer Unterkunft wie unseren täglich präsent ist. Und ich weiß aber auch, man sieht es immer wieder in den Medien, wie sehr die Mobilitätsbranche von Corona auch betroffen ist. Und von daher wünsche ich auch insbesondere euch viel Erfolg jetzt für die nächste Zeit. Aber unabhängig von all diesen Ängsten und Sorgen freue ich mich einfach, wenn wir da in Zukunft einiges von den positiven Ideen, die Kreativität, die wir da alle mitbringen, wenn wir da in Zukunft einiges Positives miteinander gestalten können. Das wünsche ich uns.
Ja, sehr cool. Ich habe da trotzdem noch mal so einen Einwand. Hast du noch einen Aufruf für irgendwas?
Ein Aufruf für irgendwas? Ja, ich sagte natürlich, wir sind eine rein spendenfinanzierte Einrichtung. Also wenn man sich über uns informieren möchte, www.harburg-hus.hamburg oder aber drk-harburg.de. Man kann sich da über unsere Obdachlosenhilfe informieren, über das Harburg-Hus informieren. Und von daher über Spenden freuen wir uns immer sehr. Wir sind darauf angewiesen. Finanzielle Spenden sind das eine, ganz, ganz wichtig für uns. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren oder aber über solche Aktionen, wie wir sie jetzt planen. Also wer da interessiert ist, gerne auf uns zukommen. Wer interessiert ist, vielleicht seinen Kolleginnen und Kollegen mal Einblicke in Obdachlosenhilfe zu geben, kann sich gerne bei mir melden und wir bieten eine Führung durchs Harburg-Hus an, mit einem entsprechenden Austausch auch mit Gästen, die vor Ort sind. Oder ich komme auch gerne in die Unternehmen, das mache ich auch immer wieder gerne und berichte. Ja, was unsere Gäste bewegt, was uns Kolleginnen und Kollegen bewegt. Von daher trete mit uns in Kontakt. Wir sind gerne im Austausch. Ja.
Da bleibt mir nur zu sagen, ihr findet die Kontaktdaten natürlich in den Shownotes. Und Tom, vielen Dank.
Gerne.